Code 107,
der True Crime Podcast
der Deister und Weser Zeitung in Hameln. Wahre Verbrechen, die Schlagzeilen machten. Präsentiert von Verlegerin Julia Niemeyer und Kriminalreporter Ulrich Behmann.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer Folge von Code 107, True Crime im Weserbergland. Ich bin Julia Niemeyer und mit mir im Studio ist Uli Behmann. Und um diesen Fall geht es heute.
Der Fall Robert H. hat selbst erfahrene Mordermittler erschüttert. Die Leiche des Geschäftsmanns wurde kopfüber in einer mit Wasser gefüllten Badewanne gefunden. Der Kopf steckte in einer Plastiktüte. Erst später stellte sich heraus, der zur Tatzeit 53 Jahre alte Geschäftsmann aus Hameln ist mit äußerster Brutalität getötet worden. Er wurde erschlagen, erdrückt, erwürgt, erstickt und ertränkt.
Ja, und wir haben heute einen Besucher hier bei uns im Studio. Uli, magst du ihn vielleicht mal vorstellen?
Ja, das ist Axel Brünger, erster Kriminalhauptkommissar AD. Axel Brünger war 14 Jahre lang Chef des Fachkommissariats 1 beim Zentralen Kriminaldienst. Das ist das Fachkommissariat, das sich mit Tötungsdelikten, also Mord und Totschlag, beschäftigt. Und Axel Brünger hat auch mehrere Mordkommissionen geleitet. Zuletzt war er dann Chef der Sonderkommission Cold Case, die von Hessisch-Oldendorf aus operiert hat.
Ja, lieber Herr Brünger, nochmal herzlich willkommen von meiner Seite aus und ich bin sehr gespannt, was Sie uns zu unserem heutigen Fall erzählen können.
Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Nachdem Herr Behmann mich angerufen hat, bin ich der Einladung gerne gefolgt und ich hoffe, ich kann aus meinen Erfahrungen heraus etwas zu diesem Podcast beitragen.
Ja, da bin ich überzeugt von. Es geht ja um ein ganz besonders grausam ausgeführtes Delikt heute. Und Axel Brünger war damals der Chef der Mordkommission. Dieses Opfer, über das wir heute sprechen werden, ist quasi fünfmal getötet worden. Also er ist geschlagen worden, er ist gewürgt worden, er ist erdrückt worden. Man hat ihm eine Plastiktüte über den Kopf gezogen, dass er nicht atmen kann. Und ganz zu guter Letzt hat man ihn auch noch in eine Badewanne gelegt, um zu erreichen, dass er dort ertrinkt, dass er garantiert tot ist. Ein ganz besonders grausames Verbrechen, das am 21. November 2010 sich in Hameln ereignet hat. Herr Brünger hat damals die Ermittlungen geleitet. Und wie war das für die Mordkommission, also für die Ermittler damals? Das erlebt man wahrscheinlich auch nicht alle Tage, oder?
Nein, ganz klar nein. Es hat sicherlich viele Tötungsdelikte gegeben, die von der Intensität her grausam waren, wo der Täter in einer Art und Weise gehandelt hat, die mit dem normalen Menschenverstand nicht nachvollziehbar erklärt werden konnte. Aber ein Tötungsdelikt in der Ausprägung, dass also auf fünf verschiedene Art und Weisen das Opfer misshandelt wurde, getötet wurde, ist mir nicht erinnerlich und auch den Kollegen nicht. Gut, ich muss dazu sagen, die ganze Tragweite oder die ganze Breite der Handlungsweisen des Täter ist uns ja erst nach der Obduktion bekannt geworden. Aber schon beim Betreten der Wohnung durch die Erstkräfte war die Auffindesituation so bezeichnend, dass man sofort von einem Fremdverschulden ausgegangen ist, weil die Person halt oder das Opfer halt in der Badewanne lag mit einer Plastiktüte über dem Kopf. Das war schon ungewöhnlich und hat natürlich sofort die Alarmierungskette dann ausgelöst, weil gar nicht erst abgewartet werden musste, ob es ein natürlicher Tod ist oder ein Unglücksfall, sondern was sofort von der Auffindesituation her von einem Fremdverschulden und von einem Gewaltverbrechen ausgegangen wurde.
Nun gibt es ja auch Menschen, die, Stichwort autoerotischer Unfall oder auch Suizid, sich eine Plastiktüte vielleicht über den Kopf ziehen und sich in der Badewanne legen, um dem Leben ein Ende zu bereiten. Was war denn die besondere Auffindesituation außer dieser Badewannensituation?
Ja, dass beim ersten Blick in die Wohnung bereits massive Blutantragung und Gewebeteile auf dem Fußboden vorgefunden wurden, dass aus der Erinnerung heraus, meine ich, Teile einer Zahnprothese dort im Wohnzimmer lagen und das Gesamtbild hat halt sofort den Eindruck hinterlassen, hier ist etwas Grausames passiert und das ist kein Unglücksfall, kein Suizid. Das muss Fremdverschulden sein.
Darf ich da einmal nachfragen, waren Sie selber auch am Tatort oder sind Sie selber dort nicht vor Ort gewesen?
Doch, ich bin sehr zeitnah angerufen worden, nachdem die Wohnung von den Erstkräften des Einsatz- und Streifendienstes aufgesucht wurde und die Tür geöffnet wurde, stand relativ schnell halt fest, dass es ein Fremdverschulden sein dürfte. Und aufgrund dessen bin ich sofort von dem Wachmann angerufen worden, der mir im Telefon mitteilte, dass man einen Leichnam gefunden habe und dass die auffindende Situation für ein Kapitalverbrechen oder für ein Fremdverschulden sprechen würde. Und ich bin dann auch unverzüglich zum Tatort gefahren.
Das ist ja, wenn ich das noch richtig im Ohr habe, ist eine ganz idyllische Wohnstraße, wo das sich das ereignet hat, in Hameln. So von den Wohnsituationen, von den Räumlichkeiten her, war das so, Sie haben ja wahrscheinlich mehr Tatorte schon in Ihrem Leben gesehen, zu dem Zeitpunkt auch schon. War da irgendwas ungewöhnlich dran?
An der Wohnsituation auf den ersten Blick nicht. Das war ein normales Mehrfamilienhaus, war uns oder auch den Kollegen jetzt aus vorhergehenden Einsätzen nicht sonderlich bekannt. Nachdem mitgeteilt wurde, wer das mutmaßliche Opfer ist oder wer der Wohnungsmieter dieser Wohnung ist. Gut, da kamen schon Erinnerungen hoch. Das Opfer war aus vorhergehenden Vorfällen bekannt, aber jetzt in Richtung von Kapitalverbrechen oder schwerer Kriminalität gab es da keine Bezüge und auch keine Hinweise auf irgendwelche Besonderheiten in diesem Haus, in der umliegenden Wohnumgegend.
Wir haben ja von er gesprochen, also von dem Opfer und er wurde. Vielleicht stellen wir nochmal das Opfer vor. 53 Jahre alt, als er starb, Robert H., wir kürzen seinen Nachnamen ab. Er war bekannt in Hameln, er war Münzhändler und Briefmarkenhändler, hatte ein Philatelie-Studio, also Philatelie-Studio an der Kaiserstraße. Und ja, bekannt war er bei der Polizei wegen was?
Ja, es gab eine Vielzahl von Vorfällen, in denen Herr H. eine Rolle spielte. Aus der Erinnerung heraus ging es sowohl um Vorfälle aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit. Er hatte nach meiner Kenntnis Briefmarken im großen Stil aufgekauft. Er hatte Frankaturware aufgekauft. Er hatte regelmäßig in Zeitungen inseriert. Diese Aufkäufe waren wohl nicht immer zum beiderseitigen Einvernehmen oder zur Freude beider beteiligten Handelsparteien ausgefallen. Es gab Streitigkeiten mit Nachbarn, es gab Streitigkeiten mit einer Wohnung, die ihm gehörte, mit dem Mieter, der in der Wohnung war. Also immer wiederkehrend tauchte der Name bei Ermittlungen auf oder bei Vorfällen auf und von daher war Herr H. schon bekannt. Dazu kam natürlich auch, dass sein Briefmarkenstudio ja in unmittelbarer Nähe der Dienststelle liegt. Also wenn wir auch nur einen kleinen Gang machten, kam man automatisch bald an seinem Studio vorbei und wusste, wer Herr H. ist und wo das Studio ist.
Und als ich damals recherchierte zu diesem Fall, ich habe damals berichtet, auch von Anfang bis zum Ende, also von dem Auffindeort oder von dem Tag, an dem die Leiche gefunden wurde, das war ja ein paar Tage später, also angenommen war ja der 21. November, wo die Tötung stattgefunden haben musste, aber ich glaube am 24. ist er erst gefunden worden. Da hieß es, wenn man so nach Herrn H. gefragt hat, er sei etwas schwierig gewesen und habe auch nicht ganz viele Freunde gehabt. Vielleicht liegt das auch da dran, an den beschriebenen Vorfällen so, oder war das so?
Ich denke, das liegt in der Persönlichkeit des Herrn H. begründet. Er war recht impulsiv, recht aufbrausend und ja, hatte eine, wie man umgangssprachlich sagt, eine relativ kurze Zündschnur. Das heißt, wenn es irgendwo Streitigkeiten gab, war er sofort sehr aufgebracht und sehr engagiert. Und es war dann schwierig, ihn wieder in Anführungsstrichen runterzubekommen und auf einer sachlichen Ebene mit ihm zu kommunizieren.
Nun hat er ja auch Annoncen, das hat sie ja eben gesagt, geschaltet. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich kaufe Gold und andere Sachen für 150.000 Euro auf, bis zu 150.000 Euro. Kann das Täter anlocken, so etwas?
Ich gehe schon davon aus, gerade wenn ein Täter sich in dem Bereich etwas auskennt und weiß, wie mit Franka Thurware gehandelt wird, dass die im Regelfall bar bezahlt wird, dass da wenig mit Überweisungsträgern gearbeitet wird, ist ja davon auszugehen, dass der potenzielle Käufer das Bargeld zu Hause in seinem Geschäft irgendwo hat. Und das könnte sicherlich nach meiner Vorstellung für potenzielle Täter von Interesse sein oder auch erstmal Interesse hervorrufen. Denn ohne jetzt despektierlich zu sein, wenn man das Geschäft von dem Herrn H. in der Kaiserstraße von außen gesehen hat, hätte man sicherlich nicht vermutet, dass dort größere Mengen Bargeld aufbewahrt werden, weil das vom Äußeren her doch eher etwas herunterkommen, etwas in die Jahre gekommen erschien.
Sie hatten eben auch gesagt, dass es ja, wie gesagt, er war schon bekannt, gab verschiedene Sachen. Es gab sowohl beruflich, sag ich mal, Konfliktpotenzial, aber auch im privaten Bereich. Das macht es ja wahrscheinlich zumindest im ersten Schritt für Ermittler nicht so einfach zu sagen, okay, in welche Richtung müssen wir uns denn jetzt eigentlich konzentrieren? Wie grenzt man das ein, dass man sagt, okay, das scheint jetzt hier eher etwas beruflich Motiviertes zu sein, um es mal so auszudrücken. Oder es hätte ja, ich sag mal, wenn man sagt, man hat mit allen Nachbarn vielleicht auch schon erheblichen Stress gehabt, kann ja auch sowas zu einem, im schlimmsten Fall zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung mal führen.
Das ist sicherlich richtig. Wobei, ich glaube gar nicht mehr aus der Erinnerung heraus, dass er mit den unmittelbaren Nachbarn in seinem Wohnhaus wirklich Konflikte hatte. Das waren eher dann Konflikte mit Mietern von einer Wohnung oder von einem Reihenhaus, was er hatte, dass es da Auseinandersetzungen gab. Jetzt direkt in dem Haus, in dem er wohnte, meine ich, gab es wenig Konfliktpotenzial und wenig Auseinandersetzung.
Dann haben Sie also schon relativ schnell irgendwo eingeschätzt, dass es wahrscheinlich eher mit seinem Geschäft, mit seiner beruflichen Tätigkeit zu tun hat?
Nee, das war ein bisschen die Besonderheit. Wir hatten zunächst überhaupt keinen direkten Bezug zu seiner beruflichen Tätigkeit, weil uns das ganze Hintergrundwissen zu dem Zeitpunkt fehlte. Wir hatten zu dem Zeitpunkt eigentlich nur jemanden, der getötet worden war, augenscheinlich nach einer Auseinandersetzung. Es sah nicht danach aus, dass es jetzt ein Streit gewesen wäre, der aus dem Ruder gelaufen ist, sondern die Art und Weise, wie die Wohnung augenscheinlich durchsucht worden war, wie alles auf links gestülpt worden ist, deutete eher darauf hin, ja, dass es eine geplante Tat war. Oder dass nicht nur eine Person im Streit jetzt das Maß verloren hat. Wir haben die ersten Tage einfach für sich nur Informationen gesammelt. Wir hatten überhaupt keine Richtung, in der die Ermittlungen geführt wurden, weil einfach zu dem Zeitpunkt wir nichts ausschließen konnten. Und dann ging es erstmal in die Umfeldermittlungen. Das heißt, wir haben versucht, die näheren Umstände, die Lebensumstände, die Kontakte abzuklären, haben dann versucht, ja, Geschäftsbeziehungen herzustellen. Aber eine konkrete Richtung, eine Ermittlungsrichtung, die hatten wir nicht.
Wir haben ja gesagt, die Vorgehensweise ist erstmal Informationen sammeln und Umfeld beleuchten. Hat man da, wenn man so eine Mordermittlung startet, in so einem Fall, wo man eigentlich gar nichts hat, außer ein fürchterlich zugerichtetes Opfer, Sorge, dass man so einen Fall nicht klären kann?
Ja, also aus meinen Erfahrungen heraus, die Sorge, einen Fall nicht klären zu können, die ist immanent. Weil bei keinem Tötungsdelikt, wo ja nicht der Täter unmittelbar daneben steht, gibt es eine Gewähr dafür, dass die Ermittlungen auch zum Ziel führen. Und selbst wenn die Ermittlungen zum Ziel führen, heißt das noch lange nicht, dass auch eine Verurteilung erlangt wird, weil keiner vorhersehen kann, welche Richtung auch ein Gerichtsverfahren nimmt oder welche neuen Erkenntnisse vielleicht noch irgendwo auftauchen, die vorher keiner im Kopf gehabt oder die keiner erwartet hat. Von daher, also klar, nach außen hin versucht jeder zu vermitteln, wir sind auf einem guten Weg und wir hoffen, dass wir auch zum Ziel kommen, aber Der Gedanke, dass es nicht klappen könnte und dass es doch ein ungeklärter Fall ist, der ist sicherlich immanent.
Also der Druck ist groß.
Der Druck ist groß, zumal dann, wenn auch eine gewisse Öffentlichkeitswirkung da ist, dann ist der Druck schon heftig.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie sozusagen die Tatverdächtigen ermittelt hatten? Wie viel Zeit ist da vergangen?
Also bis wir die Tatverdächtigen ermittelt haben, das möchte ich mir nicht genau festlegen, hat es sicherlich eine gute Woche, wenn nicht länger gedauert. Ich meine, mittwochs ist der Leichnam gefunden worden und sonntags drauf hatten wir einen ersten Hinweis. Ein Hinweis in der Richtung, dass ein Telefon, ein Handy, welches nach unseren Feststellungen wohl aus der Wohnung entwendet worden war, weil wir nur einen Verkaufskarton vorgefunden hatten, wieder in Betrieb genommen wurde. Und wir bekamen über den Provider bzw. über den Anbieter dann den Hinweis, dass dieses Handy im Bereich Köln eingesetzt wurde. An sich nur die Aussage, und das war letztendlich auch das, was wir uns sagen mussten oder was wir uns gesagt haben, wir haben nur ein Handy, was vermutlich aus der Wohnung stammt, im Bereich Köln. Mhm. Das heißt nicht, dass der Betreffende, der das Handy benutzt, dass der was mit der Tat zu tun hat. Es gibt 100 Erklärungen, wie er an sein Handy gekommen sein kann. Gerade durch den zeitlichen Verlauf, auch dass also 3-4 Tage ins Land gegangen waren. Und es war sicherlich für uns auch die Frage, ja gut, wir haben ein Handy, aber wir wissen nicht, wo es benutzt wird, wir wissen nicht, wer es benutzt und wir haben eine Anschlussinhaberfeststellung gemacht, was zu den normalen Ermittlungshandlungen gehört. Und bei diesem Anschlussinhaber handelt es sich um eine nicht existierende Person. Es waren also fiktive Personalien benutzt worden. Auch diese Ermittlungen dauerten natürlich, das geht nicht oder ging auch damals nicht innerhalb von wenigen Minuten oder kurzer Zeit, sodass wir dann letztendlich nur wussten, es gibt das Handy, das wird in Köln betrieben, aber sonst ist noch nichts.
Wenn man das so im Nachhinein jetzt betrachtet, muss man ja als Kriminalbeamter froh sein, dass die Täter einen Raubmord begangen haben, also dass sie etwas aus der Wohnung und dass sie etwas aus diesem Fila-Studio mitgenommen haben, denn letztendlich waren das ja die Beweisstücke und Indizien, die letztendlich auch zur Festnahme, Verhaftung führen konnten.
Ja, das Problem war allerdings, dass wir nicht wussten, was die Täter außer dem Handy noch mitgenommen hatten. Die Wohnung war also nicht in einem sehr aufgeräumten Zustand und es gab niemanden, der uns sagen konnte, was in der Wohnung vorher vorhanden war, beziehungsweise was letztendlich fehlte. Wir mussten also ja eigene Überlegungen anstellen und aufgrund der Spuren in der Wohnung versuchen nachzuvollziehen, wo eventuell Gegenstände mitgenommen worden sein konnten oder wo etwas verändert worden ist. Es war nicht sofort ersichtlich, dass nun Geld oder andere Gegenstände weg waren. Wie gesagt, die Wohnung war sehr unaufgeräumt und das ganz große Manko war, dass es zunächst keinen gab, der uns sagen konnte, das und das war in der Wohnung vorhanden und das nicht.
Aber es gab ja zerstörte Bilderrahmen und irgendwann muss die Polizei, müssen Sie ja auch rausgefunden haben, was in diesem Bilderrahmen gewesen ist, denn ich erinnere mich, dass, das fand ich Respekt, ganz interessant, dass man daran gedacht hat, ist es ja zu einer Aufforderung der Mithilfe gekommen an Banken, dass man eine Rückmeldung geben soll, wenn jemand Geld zur Bank bringt und das Geld umtauschen will. Ich glaube, es waren ausländische Scheine, auch ein falscher 200er, spielte eine Rolle. Das war ja auch mit so einem Durchbruch, oder?
Das war im weiteren Verlauf der Ermittlung war das nicht mit ein Durchbruch, das war letztendlich der entscheidende Durchbruch. Aber wie gesagt, diese Hinweise an die Banken oder der Versuch, auf diesem Weg Informationen zu bekommen, konnte erst dann gestartet werden, nachdem wir wussten, was gefehlt hat. Und selbst wenn in der Wohnung ein Bilderrahmen war, der zerbrochen war, dann konnte man mutmaßen, dass da irgendwas fehlte. Wir wussten zunächst nicht, was fehlte, weil, wie gesagt, wir niemanden hatten, der uns sagen konnte, was vorher in der Wohnung gewesen war. Dann kam uns allerdings zur Hilfe, dass nach einem Zeugenaufruf sich ein Zeuge gemeldet hat, der einige Zeit vorher in der Wohnung von Herrn H. Arbeiten durchgeführt hatte. Und dieser Zeuge war wirklich in der Lage, sich noch daran zu erinnern, was zum Beispiel in dem Bilderrahmen gewesen war und was auch für Gegenstände auf verschiedenen Schränken in der Wohnung gestanden hat. Das war eine große Hilfe, weil danach konnten wir nun sagen, okay, es fehlt aus dem Bilderrahmen, fehlen Geldscheine, die dort als Collage aufgehängt waren. Wir wussten nicht, ob es Falschgeld oder echtes Geld war, aber es war nach Angaben des Zeugen halt so, dass es eine Serie von Geldscheinen, D-Mark-Geldscheinen, noch zu D-Mark-Zeiten war, wo Herr H. augenscheinlich vom 500er bis zum 5er sämtliche Geldscheine einmal aus Sentimentalität, genau, danke, Gründen sich an die Wand gehängt hatte, um das halt sich anzuschauen und sich dran zu erfreuen. Das war dann sicherlich ein weiteres Puzzlestück, was uns in die Lage versetzt hat, zu sagen, okay, wir suchen konkret nach den und den Sachen und wenn irgendwo in einer Bankfiliale sowas getauscht wird, ist es von Interesse. Das birgt natürlich nicht die Sicherheit, dass auch in jeder Bankfiliale diese Informationen ankommen und dass die auch über einen längeren Zeitraum dann gegenwärtig sind. Also von daher war es ein Versuch, eine Möglichkeit oder ein Ermittlungsansatz, der versucht wurde, ohne dass wir uns so ganz viel davon versprochen haben.
Aber man muss ja erstmal darauf kommen, dass man das überhaupt macht. Also nicht, dass man es gleich verwirft und sagt, das ist so unwahrscheinlich, dass da was bei rumkommt. Und die Täter müssen ja auch so dumm sein, dass sie tatsächlich zu irgendeiner Bank gehen und irgendwelche ausländischen oder inländischen Geldscheine umtauschen wollen.
Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite, wenn solche Geldscheine mitgenommen werden, machen die Täter das ja im Regelfall nicht ohne Grund. Also die Vermutung, dass sie dann versuchen, die Beute irgendwo in Geld oder in Erträge umzusetzen, ist schon da. Und von daher war es ein Ansatz. Es war eine Möglichkeit und es wäre fahrlässig gewesen, das nicht weiter zu verfolgen. Also von daher muss man, wenn man an so einem Delikt ermittelt mit dem Kenntnisstand, den Indizien, da muss man sicherlich jeden Strohhalm ergreifen, der irgendwo sich anbietet, um weitere Informationen zu bekommen oder um weitere Ermittlungen zu tätigen.
Das heißt, man geht erstmal quasi mit so einem ganz weitmaschigen Netz los und sagt, okay, erstmal alles einsammeln und dann
genau,
guckt man. Und wenn man Glück hat, und in dem Fall hatten Sie, wenn ich das eben richtig verstanden habe, Glück, dass das dann tatsächlich zum Erfolg geführt hat. Oder zu einem Erfolg geführt hat.
Quäntchen Glück gehört immer dazu. Man sagt ja auch, dem Fleißigen gebührt das Glück. Und es ist, wie Sie schon gesagt haben, gerade zu Anfang, wenn es überhaupt keine Ermittlungsrichtung gibt, dann können Sie nichts ausschließen. Dann müssen Sie letztendlich alles überprüfen. Es ist teilweise ermüdend, sicherlich. Gerade wenn es dann um Telefonkontakte oder irgendwelche Adressbücher oder Klinkenputzen geht, um Zeugen in Erfahrung zu bringen. Mühselig ist anstrengend, aber Sie haben kaum eine andere Chance.
Ja. Und hat sich dann, also diese Geldscheine, sind die dann in demselben, ich sag mal, in derselben Region wieder aufgetaucht wie das Telefon?
Ja, im weiteren Verlauf, nachdem wir auch die Auswertung von retrograden Verbindungsdaten bekommen haben.
Was sind retrograde Verbindungsdaten?
Retrograde Verbindungsdaten waren oder sind Daten, die von den Telefongesellschaften erhoben wurden, ohne Inhalte irgendwo zu speichern, aus denen man nur ersehen konnte, zu welchem Zeitpunkt wer telefoniert hat. Das ganze Thema retrograde Verbindungsdaten, Vorratsdatenspeicherung beschäftigt ja die Politik nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa seit einigen Jahren. Es hat diverse Veränderungen gegeben. 2015 war es noch so, dass die Daten von den Telefongesellschaften gespeichert wurden und auf Beschluss von Gerichten der Polizei zur Verfügung gestellt wurden. Und diese Daten waren von immenser Bedeutung und haben ohne, wie gesagt, ohne dass wir irgendwelche Inhalte hatten, dazu geführt, dass man Beziehungen nachweisen konnte.
Geldscheine, die entsendet worden sind, aber auch Verbindungsdaten, die vielleicht auf die Spur von Tätern führen, weil die so dumm waren und ein Handy klauen, das sie dann in Betrieb nehmen. Aber es gab ja noch eine Tatwaffe, mit der äußerst brutale Gewalt ausgeübt worden ist. Wann und wieso wusste man, dass es diese Tatwaffe überhaupt gibt?
Bei der Obduktion des Opfers wurde festgestellt, dass diverse Schädelverletzungen darauf hindeuteten, dass mit einem Gegenstand, der eine scharfe Kante von einer bestimmten Länge gehabt hat, ursächlich war. Wir hatten bei der Tatortaufnahme in der Wohnung auf einem Schrank im Staub Umrisse eines Gegenstandes gefunden, der dort augenscheinlich gestanden hatte, der eine entsprechende Kantenlänge gehabt hat. Ein Zeuge, der, von dem ich eben schon berichtet hatte, der in der Wohnung gewesen war, der wusste uns zu sagen, dass auf diesem Schrank eine Statue gestanden hat, eine Maya-Statue nach seiner Einschätzung. Und die haben wir in der Wohnung nicht mehr vorgefunden, sodass wir davon ausgehen mussten, dass der oder die Täter diese Statue mitgenommen haben.
Und dass das die Tatwaffe sein könnte.
Und dass diese Statue in Verbindung mit den Aussagen zu der Obduktion und den Schädelverletzungen, dass das das Tatwerkzeug sein könnte.
Da muss man ja nochmal ganz kurz, also wenn man sich das so anhört, dieser Zeuge, dieser eine Zeuge, der offenbar also fast ein fotografisches Gedächtnis gehabt haben muss, der ist ja Gold wert gewesen. Also wenn es den nicht gegeben hätte, wäre wahrscheinlich...
Was dann?
Ja, ja. Es war aber nicht nur ein Zeuge, wir hatten also mehrere Zeugen. Es gab einen anderen Zeugen, der auch zur fraglichen Zeit mehrere Personen in der Nähe des Hauses gesehen hatte, der auch in der Lage war, eine Zeichnung oder die Person so gut beschreiben konnte, dass der Polizeizeichner aus dem Landeskriminalamt ein entsprechendes Phantombild erstellen konnte. Also auch dieser Zeuge war von extremer Wichtigkeit für uns, weil das dann wieder ein Indiz dazu war, dass also mehrere Personen unterwegs gewesen waren und dass unsere Vermutung sich bestätigt hatte, dass also mehrere Personen an der Tat beteiligt waren. Aber Sie haben schon recht, der andere Zeuge, der in der Wohnung war und dort Arbeiten durchgeführt hatte, gut, er war nicht nur einmal kurz in der Wohnung, sondern mehrfach und hatte sich sicherlich umgeschaut und erinnerte sich an diese Gegenstände. Das war von eminenter Bedeutung.
Ich wollte das auch nur einfach nochmal einwerfen, weil man ja doch manchmal, es gibt ja häufiger mal Zeugenaufrufe und ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die sagen, Gott, was soll ich mich da melden? Ja, ich habe da vielleicht irgendeine Kleinigkeit gesehen, aber das ist doch nicht wichtig. Also, dass man da einfach nur sagen kann, doch, das kann eben doch sehr wichtig sein. Aber Entschuldigung, ich wollte nicht zu weit von der Statue wegführen.
Nein, das ist schon richtig, wie Sie sagen. Gerade in einem Fall, wo es wenig detaillierte Informationen gibt, sind Zeugenhinweise von existenzieller Bedeutung.
Diese Statue ist gefunden worden?
Ja, die Statue ist gefunden worden. Nach der Festnahme der Täter und der Vernehmung hat einer der Täter uns berichtet, dass die Statue mitgenommen wurde und irgendwo, er konnte das nicht näher bezeichnen, weggeworfen wurde. Wir haben versucht, den möglichen Ort näher einzugrenzen, aber es war nicht möglich, vielleicht auch aufgrund der Ausnahmesituation der Täter oder der Täter nach der Tat, war es nicht mehr erinnerlich, an welchem Stelle oder an welchem Ort die Statue weggeworfen wurde. Ich meine sogar, dass die Täter gar nicht mehr genau sagen konnten, welchen Weg sie von Hameln Richtung ihres Heimatortes genommen haben. Wir haben dann versucht, die möglichen Fahrtstrecken einzugrenzen. Und es haben dann Kollegen die nicht sehr angenehme Aufgabe erhalten, sämtliche Parkplätze an den mutmaßlichen Fahrstrecken abzusuchen. um, ja, man kann wirklich sagen, die Nadel im Heuhaufen zu suchen und zu finden.
Also eine Suche im Nirgendwo nach einer Statue, die überall hätte sein können und obwohl man gar nicht weiß, ob die Aussage des Tatverdächtigen überhaupt stimmt, ob das erfunden ist oder ob das ist und unschön, weil man wo suchen muss?
Naja, es ist schon richtig. Es war, ich hatte ja gesagt, die Nadel im Heuhaufen. Wir wussten nicht, ob der Täter uns die Wahrheit sagt. Wir wussten nicht, an welcher Strecke, aber gar nichts zu machen, diesen Hinweis nach dem mutmaßlichen Tatwerkzeug, was ja in einem späteren Strafprozess von eminenter Bedeutung sein kann, nicht durchzuführen, wäre fahrlässig gewesen. Also haben Kollegen den Auftrag bekommen, an den Fahrtstrecken die Parkplätze, die Raststätten aufzusuchen und die Statue zu suchen. Es hat wirklich funktioniert. Wir konnten es selber nicht glauben, als wir dann irgendwann, nachdem Kollegen losgefahren waren und die Parkplätze abgegrast hatten, uns anriefen und sagen, wir haben hier, ich glaube es war grob im Bereich Gütersloh, an einem kleinen Parkplatz haben wir eine Statue gefunden. Das könnte unsere Statue sein. Sie lag hinter einem Zaun in einem Gebiet, was von Menschen aufgesucht wurde, die ihre Notdurft entrichten mussten oder wollten, die auch zu anderen Anlässen diese Orte aufsuchen. Und an dieser Stelle wurde die Statue gefunden. Sie lag also zwischen menschlichen Exkrementen und anderen Dingen, wenig anschaulichen oder wenig schönen Dingen, auf dem Boden und war, nachdem wir die genaue Lage betrachtet hatten, augenscheinlich vom Parkplatz einfach wild weggeworfen worden. Und
aber das wusste man jetzt erst, nachdem man die Täter ja schon hatte. Das heißt, vorher wäre das auch eine Suche gewesen, die auch man gar nicht gestartet hätte, weil man gar nicht wusste, wo irgendwas liegen könnte. Jetzt gab es also nur diese Verbindungsdaten, dieses Handy, diese Geldscheine. Man kann das so einkreisen in den Raum Köln. Viele lose Enden, mögliche Indizien, Zeugenaussagen, selbst eben kleinste, wie du schon gesagt hast, Schüler können da eben das entscheidende Puzzleteil sein. Aber dadurch hat man ja noch nicht den oder die Täter.
Das ist richtig.
Wie ging das da weiter dann?
Der große
Durchbruch. Sollen wir nochmal einen Rückschritt machen, jetzt bevor die Täter gefasst wurden? Also wie kommt man jetzt auf die Leute?
Der große Durchbruch war ein Anruf, den wir aus Köln erhalten haben, nachdem wir mit unseren Ermittlungen wirklich auf der Stelle uns bewegten und es augenscheinlich keine richtigen, vielversprechenden Ansätze gab, war es in einer nachmittäglichen Besprechung der MOKO, es war also Usus, dass wir uns zum Abschluss eines jeden Tages in der MOKO zusammengesetzt haben und haben dann die Ergebnisse der einzelnen Teams besprochen, haben auch uns ausgetauscht, wie es weitergeht, welche nächsten Schritte noch durchgeführt wurden. In einer solchen Besprechung klingelte das Telefon und es meldete sich dann ein Kollege aus Köln, der uns mitteilte, dass in Köln eine Anzeige erstattet worden sei, weil Falschgeld, in diesem Fall, ich meine, ein D-Mark-Schein, bei einer Bank eingelöst wurde. Und diese Bank hatte nun, nachdem sie festgestellt hatte, dass es sich um Falschgeld handelt, eine Anzeige bei der Polizei in Köln erstattet. Im gleichen Atemzug sagte der Kollege, dass es bei dieser Bank die Möglichkeit gegeben hatte, Videoaufzeichnungen zu tätigen und dass die Person, die diesen Geldschein oder diese Geldscheine eingelöst hat, dort videografiert worden ist und sogar die Personalien von der Person festgehalten wurden.
Wer war das jetzt? Es gab ja damals einen Adolf B., einen André J. und einen anderen, der also als Chauffeur tätig war. Wer hatte da diese grandiose Idee, einen gefälschten 200er bei der Bank umzutauschen?
Das war der Adolf B., der, wie gesagt, sein Glück versucht hatte und wollte die Geldscheine einlösen. Ich vermute sogar, dass er davon ausgegangen ist, dass es sich um echte Geldscheine gehandelt hat, dass er selber gar nicht gemerkt hat, dass er da ein Falschgeld bei der Bank eingetauscht hat.
Dieser Adolf B., so erinnere ich, hat den Robert H., also das spätere Opfer, schon Jahre vorher, 1987, kennengelernt. Er war aus Hameln, ist dann nach Köln erst gezogen. Das heißt, es war ein, ich weiß nicht, ob man Freund sagen kann, aber ein Wegbegleiter des Robert H. Und das Gericht hat damals ja festgestellt, dass es so gewesen ist, wie der Adolf B. erzählt hat, dass der Robert H., also das spätere Opfer, ihn immer angerufen hat, wenn es darum ging, Geld einzutreiben. Also Robert H. war nicht nur Münz- und Briefmarkenhändler, er wohnte ja in einer Eigentumswohnung und er hatte offensichtlich auch sein Geld aus Vermietungen, Verpachtungen noch, also aus Mietwohnungen, aber auch ab und zu Schwierigkeiten, dieses Geld einzutreiben. Und da soll ihm der Adolf B., zumindest eigenen Angaben zufolge, immer geholfen haben.
Dazu kann ich jetzt im Grunde genommen nicht viel sagen, weil ich die Gerichtsverhandlung in der Form nicht verfolgt habe. Ich war ja selber als Zeuge geladen und konnte deshalb die Verhandlungstage nicht verfolgen.
Also es war letztendlich so, dass der Adolf B. als Hamelner und der Robert H., die haben sich kennengelernt, so hat er es damals erzählt, weil er einen Schäferhund hatte, also der Adolf B., und dann hat der H. ihn angesprochen und so ist man ins Gespräch gekommen. Robert H. hatte kein Auto, musste aber ab und zu Auktionen, und dann hat der sein Bekannter, den er dann kennengelernt hatte, ihn immer nach Zwickau, nach Prag, nach Warschau und so gefahren und dann hinterher auch diese Geldeintreiber-Jobs erledigt. Und wenn ich das noch richtig erinnere, gab es auch oder soll es einen Anruf gegeben haben, dass Robert H. bei dem Adolf B., der ihn um Hilfe gebeten hat, hat gesagt, ich habe einen Mieter, der hat schon ein halbes Jahr nicht mehr bezahlt, soll ein Drogendealer oder sowas gewesen sein, bring ruhig zwei Männer mit, komm nach Hameln und mach das. Und das war sozusagen der Grund, der angebliche Grund, nach Hameln zu fahren, für drei Männer. Adolf B., also der ehemalige Bekannte von Robert H., der dann zwei Arbeitskollegen, ich vermute mal, dass sie russischstämmig waren, mitgebracht haben. Es gab da so ein bisschen Sprachprobleme anfangs, so mit der Verständigung. Und diese drei sind dann nach Hameln gefahren. Da war wieder so ein Chauffeur dabei und dieser André J. und der Adolf B. Und das Gericht hat damals festgestellt, dass mindestens beide, nicht der Dritte, aber die beiden, den Entschluss hatten, nicht nur Geld einzutreiben von dem Robert H., also der hatte auch irgendwie Geld behalten oder noch war im Besitz von Geld von dem Adolf B. und das wollte der Kölner eben wieder haben, sondern dass da schon der Tatentschluss vorgelegen hat, den bringen wir um, den rauben wir aus, der hat viel Geld, der hat Gold, der hat Briefmarken, das können wir zu Geld machen. Aber es gab eben da auch das Problem, dass sich die beiden, also dieser André J. und der Adolf B., hinterher im Prozess gegenseitig belastet haben. Da war wohl so eine Taktik dahinter, die dann aber letztendlich nicht aufgegangen ist.
Ja, wie gesagt, zu den Inhalten der Gerichtsverhandlung kann ich nicht viel sagen, weil ich nicht zugegen war. Unsere Ermittlungen haben auch ergeben, dass die drei hier nach Hameln gekommen sind, weil im Raum stand, dass Robert H. größere Mengen Bargeld beziehungsweise wohl auch Goldbarren in seinem Geschäft aufbewahrt haben soll. Es war immer davon die Rede, dass er also bei jeder Gelegenheit mit dem Goldbarren, die er im Tresor habe, angegeben hat. Und daher war die Vermutung, dass die drei dem Adolf B. als Haupttäter es, wie gesagt, auf diese Beute, auf das Bargeld beziehungsweise auf die Goldbarren abgesehen hatten.
Sie hatten ja am Anfang des Gesprächs gesagt, dass beziehungsweise da hatten wir darüber gesprochen, dass das ja schon eine sehr grausame Tötung gewesen ist. Also es war nicht damit getan, jemanden mit einer Statue den Schädel einzuschlagen, sondern das war dann nur ein Teil dieses ganzen Prozederes. Ist das für Sie, ich sag mal, nachvollziehbar geworden, warum das so eskaliert ist?
Nein, richtig nachvollziehbar nicht. Es ist ja irgendwann ist die Entscheidung oder der Tatentschluss zwischen den beiden Hauptverdächtigen getroffen worden, dass sie dann Robert H. töten wollten, damit er sie nicht verraten kann, sie nicht beschuldigen kann, sie nicht anzeigen kann. Ich denke mal, dass es dann zwischen den beiden auch zu Diskrepanzen gekommen ist, was genau passiert, ohne dass ich jetzt den genauen Ablauf kenne. Aber erstmal stelle ich es mir persönlich nicht sonderlich einfach vor, einen anderen Menschen zu töten, geschweige denn jetzt nicht auf eine Entfernung zu erschießen, sondern wirklich face to face durch Schläge oder durch Erwürgen umzubringen. Und was dann dazu geführt hat, dass diese verschiedenen Tathandlungen noch durchgeführt würden, kann ich mal für sich nur so erklären, dass man absolut sicher gehen wollte, dass das Opfer auch wirklich tot ist.
Also wir hatten auch, also man bekommt zumindest, sage ich jetzt mal, als jemand, der ja damit nur von außen da drauf geschaut hat, also das waren keine Profis, ne? Das waren keine Leute, die damit Erfahrung haben oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, sondern das Ganze, also auch, dass sie sagten, die konnten sich am Ende, und das war ja wohl glaubhaft auch, nicht daran erinnern, wie sie überhaupt wieder zurück nach Köln gekommen sind, also welche Route sie genommen hatten, sodass man diese Statue dann sonst wo suchen musste. Das wirkt ja doch auf eine Art und Weise auch kopflos, also nicht so strukturiert, wie man es vielleicht bei jemandem, der, na, aus welchen Gründen auch immer, solche Taten vielleicht häufiger begangen hat.
Ich glaube, sie hatten einfach keine Erfahrung, Menschen zu töten. Also wie das so ist und wie das so geht und haben sich da sozusagen versucht und ausprobiert.
Richtig. Also so grausam, wie das klingt, aber so diesen Eindruck hat man, ne? dass da einfach jemand, wir fangen damit mal an und dann passiert eben dies und dann passiert das und dann reagiert man und ja, und am Ende ist also was wirklich Furchtbares, Unmenschliches passiert und keiner weiß so richtig, wie das eigentlich zustande gekommen.
Und letztendlich wusste man das ja auch bis zum Schluss gar nicht ganz genau, was in der Wohnung passierte, sondern man wusste, was so passiert sein könnte, aber nicht, wer jetzt die einzelnen Tathandlungen ausgeführt hat. Und ganz wichtig für das Gericht war der Fahrer, der Chauffeur sozusagen, dem man nicht angelastet hat, von der geplanten Tötung zu wissen, dem man auch abgenommen hat, dass er nicht wusste, was die anderen beiden vorhatten und der wichtige Dinge erzählt hat, der Polizei, der Staatsanwaltschaft, sodass der vorsitzende Richter Wolfgang Rosenbusch damals sagte, wenn wir diesen Zeugen nicht gehabt hätten, dann wäre das ganz in eine andere Richtung gegangen. Unser Urteil hätten wir vielleicht anders urteilen müssen. Da hätte man wahrscheinlich nicht den einzelnen Tatbeitrag so ganz genau nachweisen können. Denn die Angeklagten, der Adolf B. und der André J., haben sich dann vor Gericht gegenseitig belastet, haben dann gesagt, der war es, nein, ich war es und umgekehrt. Also ich war es hat er nicht gesagt, aber immer den gegenseitig anderen beschuldigt. Und es gab dann letztendlich hinterher eine Feststellung des Gerichts, wie diese Tat passiert ist und die ist dann so auch quasi in Stein gemeißelt worden. Ob das wirklich so dann gewesen ist, weiß ich nicht, aber es ist nach Überzeugung des Gerichts so gewesen und deshalb wissen wir eben so viele. Also der Startschuss zu diesem Geschehen in der Wohnung an der Schillerstraße soll damals ein Schlag in das Gesicht des Robert H. gewesen sein. Ich weiß noch, wie der Richter sagte, das war der Anpfiff für die Tat, für den Raub. Und dabei ist eben auch diese Zahnprothese des Robert H. zu Bruch gegangen. Er soll auch hinterher dem André J. gesagt haben, warum hast du mir den Kiefer gebrochen? Ich weiß nicht, ob er einen Kieferbruch hatte, aber er soll das gesagt haben. Was letztendlich dann alles so genau passiert ist, ließ sich nicht hundertprozentig ergründen, weil es gab abstruse Aussagen. Also es gab Adolf B., der nochmal nach der Tat, nachdem sie schon wieder den Tatort verlassen hatten und wieder in der Kaiserstraße waren, um nochmal wieder Spuren zu verwischen dort am Tatort, also in diesem Fehlerstudio, um nochmal wieder Wertgegenstände dort zu stehlen, wieder zurückgefahren ist, um einen Schlüsselbund, den er da vergessen hat, dort zu holen. Der ist alleine nach oben gegangen, soll alleine nach oben gegangen sein und hat vor Gericht mit Aussagen überrascht, die völlig abstrus waren. Zum Beispiel, der Robert H. musste da schon lange tot gewesen sein. Er lag ja auch kopfüber mit der Plastiktüte über dem Kopf unter Wasser. Und er hat dann gesagt, ja, dann habe ich den Robert da gesehen. Dann habe ich mit dem noch mich unterhalten, habe noch mit ihm gesprochen. Ich habe noch zu Robert gesagt, Robert, was soll ich jetzt machen? Danach sei er dann auf die Toilette gegangen und habe den Vater Unser gebetet. Also solche Aussagen hat das Gericht gehört und musste die natürlich auch bewerten. Die waren natürlich völlig, ja, ich sage aber mal völlig irre. Aber die Anwälte haben die ganze Zeit gehofft, dass man nicht nachweisen kann, wer wirklich was gemacht hat und dass von Anfang an ein Raubmord im Raum stand. Also ein nicht gemeinsam gefasster Tatbeschluss sozusagen vorlag. Und man hat dann gedacht, in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, wird dann vielleicht gar keiner verurteilt. Das ist aber nicht aufgegangen. Das Gericht, zwei Schöffen und drei Berufsrichter, haben sehr, sehr schlau dann letztendlich das alles bewertet und sich nicht hinters Licht führen lassen.
Ja, ich greife das nochmal auf. Also ich gehe auch davon aus, dass es keine detailliert geplante Tat gewesen ist. Nach meiner Einschätzung war da auch eine gewisse Portion Blauäugigkeit bei den Tätern mit im Spiel. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die im Nachhinein sich auch so ein bisschen über sich selber erschrocken haben, was sie da überhaupt gemacht haben und welches fürchterliche Ausmaß die Handlung oder die Tat mit sich geführt hat.
Ja, also es gab ja auf jeden Fall Kabelbinder, die mitgebracht worden sind von Köln und auch Handschuhe. Also zumindest irgendeine Tat hatten sie wohl vor. Ob die dann bis zum Tod gehen sollte, bleibt dahingestellt. Und es gab ja auch diese Fesselung. Also der Chauffeur sollte dann ja den auf dem Boden liegenden, bereits verletzten Robert H. fesseln. Das hat er irgendwie nicht geschafft mit den Kabelbindern. Dann hat man ihm Schnürsenkel gereicht. Dann hat er da geholfen, ihn zu fesseln. Und man ist dann, hat diese Chuzpe ja gehabt. Also man war schon ein bisschen kaltschnäuzig irgendwie. Also man fährt dann erstmal wieder von der Schillerstraße in aller Ruhe zur Geiserstraße, hat den Schlüssel erpresst, hat auch die Tresor, also wie man den Tresor öffnen kann, hat man alles erpresst von dem Robert H. Holt dann da Gold und Briefmarken raus, fährt wieder zu diesem Tatort, da lebt er ja noch. Und dann geht das ja weiter. Also dann eskaliert die ganze Geschichte. Und da ist dann nach Überzeugung des Gerichts dieser Entschluss auf jeden Fall, zumindest zu diesem Zeitpunkt, gefallen. Der muss weg, den müssen wir töten, weil er verrät uns. Und deshalb sind die Täter ja auch nicht nur wegen Mordes, wegen Raubmordes, also aus Habgier, verurteilt worden, sondern sie sind auch verurteilt worden, auch wegen erpresserischem Menschenraub, by the way, aber sind auch verurteilt worden wegen Verdeckung einer Straftat, auch ein Mordmerkmal.
Ja, wie gesagt, dass da was geplant war und dass man sicherlich auch Gedanken sich gemacht hat, wie man die Geldbarren, die Goldbarren oder das Bargeld aus dem Studio holen kann, das ja. Aber ich glaube, die Erkenntnis, dass Robert H. die Tat nicht überleben darf, weil er sie anschließend womöglich anzeigen oder ja anzeigen könnte, ich glaube nicht, dass die Überlegung vorher schon eine Rolle gespielt hat, sondern dass das erst in der Wohnung im Lauf der Tathandlung sich herauskristallisiert hat.
Wir haben am 13. Dezember 2011 über den Prozess berichtet. Da war das Urteil, das kann man auch nachlesen in unserem historischen Archiv oder überhaupt im Archiv der Darmstadt und Weser Zeitung. Und da ist, habe ich mal reingeschaut, da sagt das Gericht, also der Richter hier, als Tatfeststellung, einer oder beide knieten oder saßen auf dem Opfer, komprimierten so den Brustkorb. Dadurch sei die Sauerstoffversorgung sehr stark reduziert worden und der damals 53-Jährige sei zudem mehr als 20 Sekunden lang gewürgt worden. Das sind sicherlich Erkenntnisse der Gerichtsmedizin, wodurch es zu einer dramatischen Sauerstoffunterversorgung gekommen ist. Dann hat man ihm die Plastiktüte noch über den Kopf gezogen und dann soll der André L. den Adolf B. aufgefordert haben, Wasser einzulassen in der Badewanne. Und beide seien übereingekommen, das Opfer mit dem Kopf unter Wasser zu legen, um sicherzugehen, dass die Tat nicht überlebt wird. Das ist schon heftig, finde ich. Also,
ohne Frage.
Wobei wir wieder beim Anfang sind, ja. Dass sie so etwas in dieser Art eben auch noch nie erlebt haben.
Nein, das hatte ich ja gesagt. In der Ausprägung und in der Vielzahl von verschiedenen Tötungshandlungen haben wir das nicht gehabt.
Die Täter verbüßen oder ja, verbüßen noch oder sollten eine lebenslange Haftfreiheitsstrafe verbüßen?
Ja, also ob sie noch sitzen, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber das Urteil damals war für den Adolf B. und den André L. wegen Mordes, erpresserischen Menschenraubes und schweren Raubes und schwerer räuberischer Erpressung eine lebenslange Haftstrafe, wobei beide eben lebenslänglich bekommen haben und der Mord, also aus Habgier und zur Verdeckung anderer Straftaten eben das Hauptstrafmaß war und bildete. Der, ich nenne wieder den Chauffeur, der nicht an dieser Tötung beteiligt war, ist damals glimpflich davon gekommen. Der hat ein paar Jahre nur bekommen wegen dieses Menschenraubes, aber er war es letztendlich auch, der die zumindest das Gericht in die Lage versetzte, ein klares Urteil zu fällen, eine Meinungsbildung zu haben. Denn man muss, bevor man so ein Urteil spricht, muss man auch mit nahezu 100%iger Wahrscheinlichkeit davon überzeugt sein, dass ein Täter auch der Täter ist oder ein Tatverdächtiger auch der Täter ist. Wenn da Zweifel dran sind und wenn es auch nur geringe Zweifel sind, dann gilt eben im Zweifel für den Angeklagten und dann gibt es keine Verurteilung. Und hier war das Gericht unter Vorsitz von Richter Rosenbusch überzeugt, dass diese beiden Männer Mörder sind im Sinne des Gesetzes.
Ja, ich finde auch tatsächlich bei einer, also auch gerade bei einer so grausamen Tat ist das schon auch irgendwo ein, also auch als, sag mal, als gänzlich Unbeteiligter, der das nur hört oder liest, schon auch gut, dass das zu einem Ende, zu einer Verurteilung auch geführt hat.
Ja. Ja, und das ist der Mordkommission Fieler unter der Leitung des ersten Kriminalhauptkommissars Axel Brünger zu verdanken, den wir heute hier zu Gast hatten. Und ja, wir sagen vielen Dank. Und es gibt ja noch viele weitere spannende Fälle, über die wir uns unterhalten werden in der Zukunft. Und wir freuen uns, wenn wir Sie, Herr Brünger, nochmal einladen dürfen, wenn es dann wieder heißt True Crime aus dem Weserbergland, Code 107.
Genau, und wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Mhm.